Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Hallo, mein Name ist Raphael Smartsoch und ich bin Redakteur bei Corso Kunst und Pop. Im Rahmen unserer Disney-Reihe Der Mann, die Maus, das Erbe, die fabelhafte Welt des Walt Disney, habe ich mit dem Psychoanalytiker und Theoretiker Lawrence Rickles gesprochen, der sich in seinem umfangreichen Werk immer wieder mit Walt Disney beschäftigt hat, die Popularität seiner Schöpfungen analysierte und den tiefen psychologischen Verbindungen Disneys zu Deutschland, der Romantik und den Nazis nachging. Zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von Lawrence Rickles wissen, wie konnte Mickey Mouse seine Popularität so lange aufrechterhalten und jede nachfolgende Generation immer wieder aufs Neue begeistern?
I'd like to start this conversation with a very simple question about Walt Disney's Mickey Mouse. How could Mickey retain his popularity for so long and continuously delight each succeeding generation?
Well, that was already a question that an analyst, Fritz Mollenhof, tried to answer in 1940.
Diese Frage versuchte bereits der Psychoanalytiker Fritz Mollenhof im Jahr 1940 zu beantworten. Schon damals war erstaunlich, dass die Maus bereits ein Jahrzehnt lang so beliebt war. Er glaubte, das Geheimnis läge in Mickey Mouse Veränderungen. Zu Beginn war Mickey Mouse ein fieser Nager, der alle anderen Tiere missbrauchte, indem er Musik aus ihnen machte. Aber dann wurde er zu einer rundlichen, niedlichen Figur. Von jeder Hand wurde ein Finger entfernt, damit die Hände mehr wie Fäustlinge aussahen. Es wurde suggeriert, Mickey wäre wie ein Kleinkind, das versucht, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Außerdem wurde die Stimme verändert. Die böse Version von Mickey Mouse wurde zuerst von Walt Disney selbst gesprochen, aber das hat die Leute abgeschreckt. Und so entwickelte man eine kindliche oder quietschende Stimme.
The nasty version of Mickey Mouse was voiced by Walt Disney himself, but that turned people off. And so they constructed the childish squeaky voice.
Let's stay for a moment with this.
Bleiben wir doch kurz bei dieser Niedlichkeit, die von Mickey Mouse ausgeht. Mollenhof bezeichnete Mickey Mouse als desexualisierten Phallus in seinem Essay Anmerkungen zur Popularität von Mickey Mouse. Wie hängen Cuteness und Sex zusammen? How are those two things related?
Other people have chimed in, like Gould, a scientist, based on Konrad Lorenz's work with the Kindchen.
Der Evolutionsbiologe Stephen Jay Gould bringt ausgehend von Konrad Lorenz Kindchenschema den Begriff Neothenie ins Spiel, das evolutionäre Merkmal der Jugendlichkeit, das der Mensch von allen, zumindest von allen Säugetierarten, am längsten beibehält. Es soll die Spezies davor schützen, in ihrem verletzlichsten Zustand, nämlich im Säuglingsalter, gefressen und damit vernichtet zu werden. Niedlichkeit, auch die Niedlichkeit, die Mickey Mouse ausstrahlt, ist also wirklich das wichtigste Evolutionsmerkmal des Menschen. Bemerkenswert daran ist jedoch Folgendes. Einerseits gibt es diese Entwicklung von Mickey Mouse, die unterbewusst wahrgenommen wird. Andererseits gibt es dann aber überhaupt keine Entwicklung mehr. An einem bestimmten Punkt ist Mickey Mouse in seiner Inkarnation fixiert. Richard Schickel sagt in seiner Disney-Biografie, das sei ungefähr 1931 gewesen, als Walt Disney einen Nervenzusammenbruch erlitt. Unter psychoanalytischen Gesichtspunkten ist das interessant, denn es scheint, dass Disney selbst in seiner Kindheit oder fehlenden Kindheit missbraucht wurde. Daher hat er eine besonders enge Beziehung und einen Fetisch für eine glückliche und unschuldige Kindheit. All das manifestiert sich in Mickey Mouse, behauptet Schickel, und in Disneys Melancholie und Wachsamkeit für seinen eigenen Untergang, der dann im Jahr 1966 eintrat.
But it did install in him, again according to Schickel, a kind of melancholia, a kind of a watchfulness for his own demise, which then came in 1966, of course.
Es gibt auch eine sehr interessante Seite von Disney in Bezug auf seine Verbindungen zu den Nazis. Joseph Goebbels sammelte 18 Mickey-Maus-Filme als Weihnachtsgeschenk für seinen geliebten Führer und sagte, dass, Zitat, dieser Schatz ihm hoffentlich viel Freude und Entspannung bereiten wird, Zitat Ende. Wie erklären Sie sich Hitlers Vorliebe für Mickey Mouse für ein amerikanisches Produkt, ein Produkt sogenannter
sogenannter westlicher Entartung.
Or to put it more bluntly, so-called Western degeneracy.
The point here is that the Nazi state was very open to certain continuities with modernism at large.
Der NS-Staat zeigte sich sehr offen für bestimmte Kontinuitäten der Moderne, einschließlich der Psychoanalyse. Bestimmte Erkenntnisse des Marxismus wurden sogar in der NS-Propaganda verwendet. Die Nazis nutzten wirklich alles, was ihnen zur Verfügung stand, um erfolgreich zu sein, und ließen alles Mögliche zu, was populär und erfolgreich war. Deutschland war, glaube ich, von Anfang an der zweitgrößte Markt für Disney. Hitler hat also nicht Mickey Mouse entdeckt. Mickey Mouse war bereits in Deutschland und ziemlich populär.
Mickey Mouse was already in Germany and quite popular.
It's also fascinating.
Faszinierend ist auch, dass Walt Disney 1938 Leni Riefenstahl bei ihrem Besuch in Hollywood empfing, während seine Kollegen sie boykottierten. Riefenstahl wiederum lobte Disney mit den Worten, er habe dieses deutsche Gefühl. Was war dieses deutsche Gefühl, das Riefenstahl bei Disney spürte?
What was this German feeling that Riefenstahl felt or diagnosed in Disney?
In the Nazi press, there was even some commotion. I can't remember who was responsible for this, suggesting that Disney was in fact a German named Distler.
I remember that, yeah.
In der Nazi-Presse gab es einige Aufregung. Ich weiß nicht mehr, wer genau dafür verantwortlich war, aber es ging das Gerücht um, dass Disney eigentlich ein Deutscher namens Distler war. Wie dem auch sei, Disney war jedenfalls mit zwei Deutschen mit zweifelhafter jüngerer Vergangenheit in Kontakt. Zum einen mit Riefenstahl und zum anderen dann nach dem Krieg mit Wernher von Braun. Jede Betrachtung seiner politischen Ansichten muss sich wahrscheinlich zwischen diesen beiden Figuren bewegen. Es ist für mich schwer zu beurteilen, warum er der einzige Produzent war, der Riefenstahl willkommen hieß. Er zeigte ihren Film nicht auf dem Gelände der Disney-Studios. Dass Riefenstahl überhaupt nach Amerika kam, um für Olympia Werbung zu machen, zeigt, dass sie von den Nazis nicht unterstützt oder beschützt wurde. Nachdem sie in New York angekommen war, veranlassten die Nazis die Kristallnacht, was ihr jede Chance nahm, ihre Arbeit zu zeigen. Als sie dann Hollywood besuchte, waren alle wegen der Kristallnacht gegen sie. Aber es gab private Vorführungen des Films. Ich kann mich jetzt nicht mehr an ihren Namen erinnern, aber es gab eine Kolumnistin, die bei einer dieser Vorführungen dabei war und den Film positiv bewertete, was meiner Meinung nach viel schlimmer ist als das, was Disney getan hat. Ich kann nur sagen, dass Disney auch unter der Trennung seines Studios von Deutschland gelitten hat. Deutschland war ja sein zweitgrößter Markt. Viele seiner Themen sind beeinflusst von seiner Liebe zur deutschen Kultur und dem allgemeinen Vertrauen in das Konzept des Gesamtkunstwerks. Aber ich glaube nicht, dass er ein Nazi war.
So he was, you know, probably somehow influenced by his love for German culture. I don't think he was necessarily a Nazi.
Right, I see.
Aber vielleicht liegt dieses deutsche Gefühl, von dem Riefenstahl spricht, auch in einer gewissen Vorliebe für die Romantik, wenn man an Disney und seine Geschichten denkt. Vielleicht auch in einer Sehnsucht, Welten zu erschaffen.
So has this longing,
kommt diese Sehnsucht im Bau seines Freizeitparks Disney World zum Ausdruck?
In Disneyland, certainly the castle, I think, can be
Das Schloss in Disneyland ist sicherlich eine Anspielung auf Neuschwanstein. Wenn man sich die Schlösser von Ludwig II. Ansieht, vor allem ihre Innenausstattung, glaubt man manchmal, Szenen aus Bambi zu sehen. Es gibt also eine Kontinuität der Spätromantik, nicht nur bei der Innenausstattung von König Ludwig II., sondern auch bei den Bühnenbildern der Wagner-Opern, von denen Ludwig den größten Teil seines Innendesigns übernommen hat. Und was damit einhergeht, ist wiederum eine gewisse Iteration des Konzepts des Gesamtkunstwerks, das Wagner vertrat und zu dem sich auch Disney bekannte, als er Fantasia produzierte. Und im Anschluss an Fantasia beschloss er, CalArts als eine der wahrscheinlich weltweit ersten Kunstschulen zu gründen, in der alle Künste zusammengeführt werden sollten.
As one of the first art schools probably in the world where all the arts were to be conjoined.